Deutschlandfunk.
Marie ist erst 15, als ihr Lehrer plötzlich anfängt, ihr viel zu nahe zu kommen, ihr private Nachrichten zu schicken, sie anzufassen.
Ich hatte vorher auch immer Freundinnen, ich bin gern zur Schule gegangen. Und plötzlich von heute auf morgen durch die Sache wurde ich so zur Außenseiterin, weil alle haben nicht verstanden, warum ich nicht einfach die Wahrheit sage.
Wir sprechen heute über Übergriffe an Schulen. Über Fälle, die zeigen, dass Lehrer kaum Konsequenzen befürchten müssen, obwohl die Schülerinnen minderjährig sind.
Schulleitungen nehmen das auch oft nicht ernst. Also dann kommt zum Beispiel eine Schülerin und meldet das und es passiert genau nichts. Also es wird so ein bisschen runtergespielt. Oder wenn so ein Fall bei einer Schulbehörde landet, kann es auch oft passieren, dass die Behörde dann unter der Hand so ein bisschen regelt, na, dann wechselt der Lehrer vielleicht einfach freiwillig die Schule.
Taina Grünzig hat dazu recherchiert und ein System offengelegt, das Schülerinnen zu wenig schützt. Tatort Schule. Wenn Lehrer übergriffig werden. Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und das hier ist euer täglicher News-Podcast mit persönlichen Perspektiven. Und hier noch kurz ein Hinweis vorab, wenn ihr Hilfe braucht, vielleicht auch in einer Situation seid, aus der ihr dringend raus müsst. Auf deutschlandfunknova.de/Hilfe haben wir euch verschiedene Angebote zusammengestellt. Es ist der Sommer 2004. Marie ist damals 15. Sie lebt in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. In den deutschen Singlecharts belegen Namen wie Usher oder die Black Eyed Peas die Top-Plätze. Aber sie hat ein anderes Idol. Avril Lavigne. Marie ist Musikerin und sie will das auch allen zeigen. Gitarrenohrringe sind ihr Markenzeichen. Zu Hause läuft es für sie gerade nicht gut. Ihre Mutter trinkt und mit ihrem Partner gibt es ständig Streit. Zu ihrem Vater hat Marie kaum Kontakt. Aber es gibt einen Lehrer, der auf sie aufmerksam wird. Der Vertrauenslehrer der Schule. Eines Tages schreibt er seine Handynummer in eins ihrer Schulhefte. Für den Fall, dass Marie mal Hilfe braucht, so sagt er es. Marie teilt etwas mit ihm. Ihre Leidenschaft zur Musik. Sie sehen sich regelmäßig in der Musik-AG beim Gitarrenunterricht. Er bietet ihr Einzelstunden an, will sie fördern. Und irgendwann gibt es da so eine Situation. Die beiden sind allein, sie spielt ein Stück auf der Gitarre. Heute weiß Marie, in dem Moment kippt's.
Total unerwartet habe ich dann nur so gemerkt, er hat sich dann so rübergebeugt und ich habe nur irgendwann gemerkt, dass sein Gesicht so ganz nah an meinem war. Und ich habe so seinen Atem richtig gespürt. Es war so wirklich so Wange an Wange. Und ich weiß noch, dass ich einfach total mich erschrocken habe eigentlich so, weil ich so in dieses Spiel vertieft war und plötzlich war einfach sein Gesicht so nah an meinem.
Maries Lehrer ist Mitte 40. Und das, was er ab diesem Tag startet, ist viel mehr als dieser beinahe Kuss, wie Marie sagt. Er beginnt, ihr private Nachrichten zu schicken. Fragt sie nach ihren sexuellen Vorlieben, teilt seine Fantasien, will ihre erogenen Zonen wissen. Marie weiß teilweise gar nicht, wovon er spricht und vor allem nicht, wie sie damit umgehen soll.
Ich hatte mir die ganze Zeit so dieses Gefühl gegeben, das darf jetzt nicht ans Licht kommen.
Ungefähr ein Jahr nach dem Kussversuch treffen sich die beiden in einem Waldstück. Er geht noch weiter, legt seine Hand auf ihren Oberschenkel, riecht an ihrem Hals, macht ihr Komplimente. Und dann fahren die beiden los zu seinem Proberaum. Marie sagt heute, wahrscheinlich wollte er damals Sex mit ihr haben. Aber der Raum ist belegt, es probt schon jemand. Also fährt der Lehrer sie nach Hause. Kurz darauf entdecken zwei Freundinnen aus der Schule die sexuellen Nachrichten des Lehrers auf Maries Handy. Sie entscheiden, dass sie gemeinsam zur Schulleitung gehen. Kurz danach gibt es dann ein Treffen. Marie soll erklären, was da los ist.
Und ich kam aber da rein, in diesen Raum, und da saß der Lehrer. Ich habe direkt den Lehrer gesehen. Der saß da eben halt mit der Schulleitung. Ich weiß noch, sein Blick, das war so schlimm, als sich unsere Blicke getroffen haben, weil wir beide wussten, warum wir da sind.
Marie fühlt sich zerrissen zwischen Angst und dem Gefühl, ihn zu verraten.
Dann hat er aber direkt so irgendwie das alles abgestritten und gesagt, das ist ja unerhörlich, was ihm da jetzt direkt vorgeworfen wird. Und dann meinte er, nach allem, was ich für dich getan habe als Schülerin und jetzt unterstellst du mir sowas, sowas würde ich nie tun. Und meine Angst war irgendwie, dass das rauskommt und dass ich ihm irgendwie wehtue, dass er seinen Job verliert. Also das war mir in dem Moment ja ganz bewusst, sodass, wenn das jetzt rauskommt, kann dieser Mensch alles verlieren. Und so hat er mich auch angeguckt.
Die Schulleitung glaubt dem Lehrer. Und Marie spielt mit und sie sagt nicht die Wahrheit. Ihre Freundinnen verstehen die Welt nicht mehr. Warum sagt sie nicht die Wahrheit? Marie wird zur Außenseiterin und sie ist verzweifelt. Sie weiß nicht, an wen sie sich wenden soll. Eine andere Vertrauensperson an der Schule gibt es nicht. Irgendwann wird alles zu viel. Sie bricht in der Schule zusammen. Und eine Lehrerin bekommt das mit.
Ich weiß noch, die hat mich so wirklich buchstäblich vom Boden aufgehoben und gesehen, dass ich einfach total fertig war. Und die hat mich dann in den separaten Raum geholt und hat einfach gesagt, was ist eigentlich hier los? Und sie war die erste Person, die das gemacht hat.
Marie sagt ihr die Wahrheit.
Und irgendwann habe ich nur so rausgedruckst, so unter Tränen, dass die Gerüchte wahr sind. Und ich wusste auch, mehr muss ich gar nicht sagen. Und ich habe gesehen, dass sie direkt wusste, was ich meine. Die hat mich so einfach menschlich einfach so umarmt. Und ich habe einfach so geweint. Und zwar auf dem Moment, glaube ich, so das erste Mal, wo ich mich irgendwie so gefühlt habe, okay, jetzt habe ich mich irgendwie wem geöffnet und so. Und die versteht direkt, worum es geht. Ich muss nicht irgendwie weiter erklären. Und sie hat direkt verstanden, worum es ging.
Die Lehrerin setzt sich dafür ein, dass Marie geglaubt wird. Aber das dauert. Als es endlich ein Disziplinarverfahren gibt, ist Marie schon 17. Sie muss zur Anhörung.
Ich habe immer gedacht, ich habe doch die Nachrichten. Frag mich doch bitte nicht mehr. Hier sind die Nachrichten. Das war mir so unangenehm, auch noch vor diesen Männern. Und wie gesagt, ich hatte also ja kaum sexuelle Erfahrung und so. Das war das erste Mal, dass ich das überhaupt irgendwie ausgelebt habe. Und dann so darüber reden zu müssen, das war ganz, ganz schlimm. Und ja, und ich weiß noch genau, dass ich so Sachen mit so grenzwertigen körperlichen Berührungen nicht erzählt habe, meine ich. Also.
Schule und Behörde treffen eine Entscheidung. Der Lehrer muss gehen. Von dieser Schule. Aber er unterrichtet noch, auch heute. Denn er wird nur versetzt an eine andere Schule. Marie gibt man damals zu verstehen, konzentrier du dich jetzt aufs Abi. Heute sagt sie,
ich habe ganz lang immer gedacht, das ist irgendwie so eine Einzelstory und das ist irgendwie alles nur so ganz schief gelaufen. Aber nur bei mir, dass ich hatte irgendwie ein bisschen Pech gehabt, weil da nicht die richtigen Leute hingeguckt haben, weil meine Eltern nicht involviert waren. Wären wir damals zum Anwalt gegangen, wären wir zur Polizei gegangen. Aber man merkt irgendwann wirklich, dass es ein systemisches Problem ist.
Und auf dieses Problem wollen wir jetzt genauer schauen. Zusammen mit der, die Maries Geschichte recherchiert hat.
Ja, hi, ich bin Taina Grünzig. Ich bin Journalistin und habe jetzt circa ein Jahr gemeinsam mit meiner Kollegin Britta Rotsch Fälle von sexualisierter Gewalt an Schulen recherchiert. Und daraus ist dann der Podcast Die Lieblingsschülerin entstanden.
Taina, du hast für deine Recherche ja mit vielen Frauen gesprochen. Welches Bild hast du dabei denn davon bekommen, wie weit dieser Machtmissbrauch verbreitet ist? Also wie vielen Frauen geht's wie Marie?
Ja, also offizielle Zahlen gibt's dazu tatsächlich ja gar keine. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht so ein festes Bild präsentieren. Aber mein Eindruck aus den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, ist eben schon, dass es sehr viel weiter verbreitet ist, als man so denkt. Auch einfach dadurch, dass immer, wenn ich mit Leuten über den Podcast gesprochen habe, hatte eigentlich jeder so eine Geschichte aus der Schule. Also alle kannten irgendwie so eine Story von irgendeinem Lehrer.
Was passiert denn typischerweise, wenn jetzt jemand, der betroffen ist, einen Übergriff meldet?
Ja, also das ist ziemlich schwer, das so generell zu beantworten, weil wir wissen, wir haben viele Bundesländer in Deutschland, da drin sind nochmal ganz viele verschiedene Schulen und alle gehen so ein bisschen unterschiedlich damit um. Aber in vielen Schulen gibt es inzwischen so ein Schutzkonzept und da steht dann so eine konkrete Vorgehensweise drin. Diese Schutzkonzepte sind aber auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Mhm. Aber da wird dann zum Beispiel sowas festgelegt wie, es werden zuerst die Eltern informiert und dann gibt es im besten Fall Schulsozialpsychologinnen oder Pädagoginnen, die dann hinzugezogen werden und die SchülerInnen, aber auch die Lehrkräfte beraten. Und dann wird das natürlich auch der Schulbehörde gemeldet und dann kann es zum Beispiel zu einem Disziplinarverfahren kommen und in dem werden dann eben Konsequenzen für die jeweilige Lehrkraft festgelegt. Das große Aber ist, dass die Dinge so laufen, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, das ist am Ende dann doch oft sehr abhängig von den einzelnen Lehrkräften und den einzelnen Schulleitungen und auch der jeweiligen Behörde. Also ich habe in der Recherche auch oft Gespräche geführt, wo klar wird, Schulleitungen nehmen das auch oft nicht ernst. Also dann kommt zum Beispiel eine Schülerin und meldet das und es passiert genau nichts. Mhm. Oder es kommen auch Lehrkräfte und melden das einer Schulleitung und es passiert nichts. Also es wird so ein bisschen runtergespielt. Oder wenn so ein Fall bei einer Schulbehörde landet, kann es auch oft passieren, dass die Behörde dann unter der Hand so ein bisschen regelt, na, dann wechselt der Lehrer vielleicht einfach freiwillig die Schule und dann gibt es überhaupt kein Verfahren.
Lass uns mal bei den Schulleitungen bleiben, weil auch im Fall von Marie passiert ja erstmal nichts. Warum reagieren die denn so defensiv und nicht schützend gegenüber den Schülerinnen?
Ja, also auch das ist natürlich von Fall zu Fall immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass da eine fehlende Bildung gibt in dem Bereich. Also Schulleitungen werden auf solche Fälle nicht vorbereitet. Die kriegen jetzt vorher nicht irgendwie einen Workshop dazu oder so. Also wir haben auch eine Schulleiterin gefragt, wurden Sie auf diesen Job als Schulleiterin vorbereitet oder wie wurden Sie darauf vorbereitet? Und die hat gesagt, ganz klar, ja, ich wurde schlecht vorbereitet. Mhm. Und was auch ein wichtiges Thema ist, ist, dass sich Lehrkräfte und auch Schulleitungen oft eher mit den Lehrkräften identifizieren. Das heißt, die haben oft wie so ein Gefühl von, oh, wir stehen eh schon mit einem Bein irgendwie im Gefängnis, wir werden eh oft angeklagt und haben dann so einen Blick wie, oh Gott, was, wie wäre, wenn das mir passiert? Und der Kollege ist ja eigentlich total nett, ich kann mir das bei dem gar nicht vorstellen. Also es gibt irgendwie auch so eine Dissonanz im Kopf, weil man sich das natürlich nicht vorstellen möchte, dass diese jeweiligen Lehrkräfte zu sowas fähig sind oder sowas machen könnten. Und dann ist es oftmals leichter, davon auszugehen, dass das eben nicht passiert ist, als dass es passiert ist.
Ja, das heißt, auch Lehrkräfte werden eigentlich nicht genug aufgeklärt darüber, dass solche Fälle passieren und wie sie reagieren können, wenn sie das mitbekommen?
Mhm, absolut. Es gibt überhaupt gar keine verpflichtenden irgendwie Workshops oder Schulungen oder irgendwas zu dem Thema.
Ja, dann hast du eben das Stichwort Disziplinarverfahren genannt. Was läuft denn da strukturell schief? Ich meine, wir sprechen ja teilweise wirklich von Minderjährigen, die betroffen sind. Da muss es doch irgendwelche Konsequenzen geben.
Die krasseste Konsequenz, die das Schulsystem quasi hat, ist eben dieses Disziplinarverfahren. Aber das Disziplinarverfahren, das ist in seiner Struktur jetzt gar nicht darauf ausgelegt, dass da Menschen mit einbezogen werden, die nicht Teil dieser Schulbehörde sind. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt in der Schule es ein Disziplinarverfahren gibt, ist es erstmal total ungewöhnlich, dass es da jetzt Betroffene gibt, die daran beteiligt sind. Also in dem Fall dann SchülerInnen. Das heißt auch, die sind nicht darauf vorbereitet, wie man mit dieser Situation dann umgeht. Und deshalb ist es dann auch so, dass die betroffenen SchülerInnen eher so als Zeugen gesehen werden, als Betroffene. Und das merkt man in diesen Verfahren natürlich. Das heißt, da kommt dann irgendwie eine minderjährige, pubertierende Schülerin in eine Situation, wo sie von der Behörde erstmal aussagen muss, was da überhaupt passiert ist. Da gibt es dann keine psychologische Betreuung oder irgendwie Menschen, die diese Befragung durchführen, die irgendwie geschult sind, darauf mit dieser ja oft auch traumatischen Situation umzugehen.
Ja. Wie problematisch ist denn, wenn wir jetzt mal auf die nächste Ebene gehen, dass einfach Konsequenzen folgen sollten für Lehrer, die übergriffig werden? Wie problematisch ist da der Beamtenstatus?
Also ich finde es sehr problematisch, weil es eben super schwer ist, den aberkannt zu bekommen. Und das führt ganz oft zu so einer Ohnmacht, was die Konsequenzen angeht. Also wir haben zum Beispiel auch mit einer Schulleiterin gesprochen, die hat gesagt, sie wusste, da kommt jetzt ein Lehrer an ihre Schule, der hat sich schon straffällig gemacht im Bereich von sexualisierter Gewalt, der wurde sogar verurteilt, aber er hat diesen Beamtenstatus und er wird ihrer Schule zugewiesen und deswegen sagt die Behörde, du musst den jetzt nehmen. Und die wollte den nicht. Die wollte nicht, dass der in ihre Schule kommt, aber sie hatte keine Handhabe, das irgendwie abzulehnen, weil dadurch, dass er den Beamtenstatus hat, muss er eben weiter beschäftigt werden. Und das ist natürlich irgendwie ein problematisches Feld, weil dann alle, also sowohl die Behörde als auch die Schulleitung sich darauf beziehen, ja, der Status ist halt da, also können wir nichts tun. Aber es ist natürlich total schwierig, da stehen zu bleiben. Und ich finde, dass da schon auch immer wichtig ist zu betonen, ich finde den Beamtenstatus problematisch und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch noch einen ganz großen Bereich an Konsequenzen, die man machen könnte, die aber auch nicht genutzt werden. Also ich will vielleicht auch noch mal zu so einem Vergleich, wenn jemand einen Führerschein verliert, dann ist ja ganz klar, dass man noch mal eine neue Prüfung machen muss, ne, um wieder einen Führerschein zu bekommen. Da könnte man ja auch sich Modelle überlegen. So, gibt es vielleicht irgendwie verpflichtende Workshops, die jetzt eine Lehrkraft machen muss, nachdem sowas vorgefallen ist? Oder, um dann quasi zu sagen, okay, danach kann die Person vielleicht weiterarbeiten. Aber all diese konkreten Konsequenzen, die gibt es nicht. Und dadurch ist dieser Beamtenstatus halt noch gravierender, weil dann einfach eigentlich alles so weitergeht wie vorher, nur vielleicht an einer anderen Schule.
Ja, und es ist ja unglaublich, dass diese Schule dann auch wirklich gar nichts machen kann, wenn da so ein Lehrer, ich glaube, man sagt, strafversetzt hin wurde, ne? Also, dass die auch keine Handhabe haben, den zu kontrollieren oder so.
Ja, absolut.
Lass uns nochmal auf die Betroffenen schauen. Es bleibt ja oft, das hören wir auch bei Marie, so ein Gefühl der Machtlosigkeit, gerade so in dieser Situation. Haben dir das auch viele der anderen Betroffenen beschrieben?
Ja, total. Also das ist was, was ganz viele Betroffene teilen und wo man auch merkt, da stehen dann eben oft einzelne Betroffene gegenüber so einer riesigen Institution. Und da ist ja das Machtverhältnis automatisch schon nicht gleichberechtigt. Also so eine Rieseninstitution, die hat AnwältInnen, da ist Geld. Das heißt, die kontrollieren total, wie so ein Fall abläuft. Und ganz viele Betroffene wünschen sich eben oft Aufarbeitung oder auch Jahre später eben Aufarbeitung, weil es natürlich auch Zeit braucht, wenn dir sowas passiert ist, das zu verarbeiten. Und viele Behörden und viele Schulen blockieren aber diese Aufarbeitung und wollen da eben gar nicht reingehen, weil für die ist das so eine Formalität, die abgeschlossen ist. Und das führt eben ganz oft zu diesem entmachteten Gefühl bei Betroffenen.
Ja, Maries Fall hat ja in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Können wir denn sagen, in anderen Bundesländern läuft das genauso? Oder gibt es vielleicht auch Orte, an denen man einen besseren Umgang damit gefunden hat?
Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen den Bundesländern. Auf jetzt alle im Detail einzugehen, das würde ein bisschen zu lang dauern. Aber insgesamt ist Bremen auf jeden Fall so ein Vorreiter, weil es in Bremen seit 2020 für alle Lehrkräfte schon so eine ganz klare und verbindliche Dienstanweisung gibt, die es zum Verbot der sexuellen Belästigung gegenüber SchülerInnen. Und da findet man ganz klare und sehr konkrete Definitionen, was sexuelle Belästigung bedeutet. Und dass das eben nicht nur strafrechtlich relevante Situationen sind, sondern eben zum Beispiel auch anzügliche Witze im Unterricht oder Telefongespräche oder Nachrichten mit sexuellen Anspielungen, Äußerungen zu sexuellen Vorlieben. Also all diese Sachen, die sich so ein bisschen in so einem Graubereich befinden und wo oft SchülerInnen und auch andere Lehrkräfte nicht so eine Handhabe haben, das anzuklagen, das ist da ganz klar schon geregelt eben als sexuelle Belästigung. Und das macht es natürlich leichter, auch dagegen vorzugehen.
Das heißt, die Konsequenzen sind damit dann auch klar.
Genau, die sind dadurch klarer. Und was wichtig ist, ist auch, dass es da, wenn ein Fall der Schulbehörde gemeldet wird, gibt es in Bremen eine ExpertInnengruppe, die dann immer hinzugezogen wird, wo auch Opferberatungsstellen mit drin sitzen. Und das bedeutet natürlich automatisch, dass da viel mehr Wissen über dieses konkrete Thema genutzt wird, um dann angemessen mit so einer Situation umzugehen.
Marie ist heute Mitte 30. Sie ist erfolgreich im Job, reist viel dafür. Um mit dem, was sie erlebt hat, einen Umgang zu finden, hat sie eine Therapie gemacht. Sie sagt, es geht ihr heute gut. Aber der Übergriff hat etwas hinterlassen.
Ich will jetzt auch keinem irgendwie den Mut nehmen, aber ich finde, komplette Heilung gibt es nicht. Also das ist was, was mich irgendwie mein Leben lang irgendwie begleiten wird.
Dabei geht es nicht nur um das, was sie erleben musste. Sie beschäftigt auch die Tatsache, dass ihr erstmal nicht geglaubt wurde, der Lehrer einfach versetzt wurde. Und das auch heute noch so laufen könnte.
Weil ich finde, eine Institution, die nicht aus Fehlern lernt, das ist keine gute Institution. Es ist ja okay, wenn irgendwas falsch läuft oder was Fehlverhalten passiert ist. Okay, es ist passiert, aber ich finde, die sind auch in der Verantwortung. Und das sind die auch Betroffenen schuldig, finde ich, das anzuerkennen, das auch auszuhalten. Und das auch wirklich sich mit Betroffenen an den Tisch zu setzen und auch wirklich versuchen, davon zu lernen und gemeinsam das Thema anzugehen und nicht wieder so unter den Tisch zu schieben oder so keine Zeit dafür zu haben.
Marie will nicht, dass es anderen Mädchen so geht wie ihr damals. Denn sie weiß heute, dass sie in einer verletzlichen Lage ausgenutzt wurde.
Und ich wirklich keine Schuld trage, genauso wie alle anderen Leute da draußen, die sowas irgendwie erlebt haben. Man hat wirklich keine Schuld und oft ist es einfach so, dass man die Unterstützung nicht bekommt, die man hätte bekommen sollen.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Wenn ihr die ganze Recherche unserer Reporterin Taina Grünzig hören wollt, ihr findet den Podcast Die Lieblingsschülerin in der DLF-App. Die Redaktion unserer Folge heute hatten Alissa Ihigiator, Ingo Rockenberg und Niloufar Elhami. Produziert hat sie Uwe Bräunig. Und die Musik kommt von Alex Hart. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.